Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir machen weiter im 1. Samuel-Buch. Wir kommen langsam, aber sicher voran, langsam zum Ende. Es dauert noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass ihr noch bei der Sache seid und so den ganzen Brief so noch so ein bisschen verfolgen könnt. Genau. Ich brauche nur ganz kurz. So, jetzt. Ich möchte noch gerne zum Anfang beten und dann starten wir mit dem Thema. Herr, in dieser Adventszeit, in der wir uns befinden, Herr, soll es eigentlich eine Zeit der Ruhe sein, aber du siehst, wie gehetzt wir oft hier in dieser Zeit sind. Und diese Zeit der Ruhe ist eigentlich oft so eine Zeit der Hektik. Die Tage sind vollgestopft, wir haben viel zu tun, vieles muss irgendwie noch abgehakt werden. Und Herr, in dieser Zeit, in der wir eigentlich daran denken sollen, dass du ja auf die Welt gekommen bist, da denken wir irgendwie an alles andere außer an das. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen heute auf dich ausrichtest, dass einfach alles andere heute weichen muss, damit wir auf dich hören. Erreich du unsere Herzen und mach du uns zu Männern und zu Frauen, die dir treu nachfolgen. Amen. So, dann starten wir mal. Will irgendwie nicht funktionieren. Mit der ersten Folie, kann man ein bisschen schlecht erkennen, aber gut, kriegen wir schon hin. Okay, der berühmte Dirigent, den werdet ihr nicht kennen, aber der ist wohl berühmt unter Dirigenten. Der Dirigent Leonard Bernstein, der wurde einmal gefragt, welches das unbeliebteste Instrument im Orchester ist. Und dann hat er gesagt, es ist die zweite Geige. Jeder möchte furchtbar gern die erste Geige spielen, alle streben nur nach der Stellung des ersten Geigers. Jeder von uns kennt diese Redewendung oder man sagt es immer wieder einfach auch so, die zweite Geige spielen. Ich glaube, jeder hat das schon mal gehört, oder? Und vielleicht warst du auch schon mal in einer solchen Situation, wo das jemand zu dir gesagt hat. Also du spielst hier nur die zweite Geige. Und mit dieser Redewendung drückt man eigentlich was aus. Wenn jemand das zu dir sagt oder wenn das zu jemandem gesagt wird, dann sagt die Person damit eigentlich, hey, du spielst hier nicht die Hauptrolle. Du spielst hier eine Nebenrolle. Du bist unwichtig. Du stehst nicht im Mittelpunkt. Aber durch diese Redewendung sagt man noch eine Sache aus, und die ist echt hart. Du bist nicht gut genug. Sonst hättest du ja zu der ersten Geige geschafft. Für dich hat es nicht gereicht. Da gibt es jemanden, der ist besser als du. Und vielleicht hast du schon mal so eine Situation erlebt. Und da hat es jemand zu dir gesagt, oder du hast dich so gefühlt. Und du merkst immer so, hey, ich fühle mich so richtig mies. Ich fühle mich herabgesetzt. Da ist jemand, der setzt mich herab. Und ich glaube, keiner von uns hört sowas gerne, oder? Wenn ich sagen würde, hey, komm schon, Mann, du spielst hier nur die zweite Geige. Das ist echt mies, sowas. Das ist ein doofes Gefühl, wenn du merkst, du hängst dich wo rein und du hast dich voll bemüht, aber dann kommt eine andere Person und die macht es besser als du. Die ist einfach besser als du. Und die bekommt auf einmal mehr Aufmerksamkeit als du, obwohl du dich doch so reingekniet hast. Und auf einmal bekommst du Angst, deinen Platz zu verlieren. Und es ist mies, denn die Augen sind auf einmal nicht mehr auf dich gerichtet, sondern auf die andere Person. Ich glaube, wenn man sowas erlebt oder wenn jemand sowas zu dir sagt, dann passiert hier drin was. Und zwar in deinem Herzen. Und ich glaube, das geht uns allen so. Und es beginnt am Anfang recht klein. Das kann nur diese Aussage sein oder was Ähnliches. Dann hörst du das und als Reaktion darauf macht sich vielleicht auch Neid breit. Wir hatten es auch letzte Woche von Max im Thema. Heute wird es auch unter anderem darüber gehen, weil dieses Kapitel 18 und 19 sehr eng zusammenhängen und wir auch die Reaktion und die Folge von Kapitel 18 sehen. Und dann merkst du so, hey, da tut sich was in meinem Herzen. Neid macht sich breit. Du denkst, hey, voll mies von dieser Person, dass sie mich hier so runterlaufen lässt. beginnt ganz leicht und vielleicht fängst du an, erstmal nur schlecht über die Person zu denken. Denkst du, voll mies von der Person. Und dann wünschst du dir auf einmal, dass sie nicht mehr so erfolgreich ist. Dass sie das Ding halt voll gegen die Wand fährt, weil, ist halt voll mies, Mann. Eigentlich hat sie dich abgesägt. Aber dann kommt mit der Zeit, geht es weiter und aus dieser Unzufriedenheit und aus diesem Neid, da kann sogar ein Hass entstehen. Und dann fängt man an, schlecht über die Person zu reden. Dann fangen wir an, über die Person zu lästern und vielleicht versuchen wir sogar, die Person zu sabotieren. Irgendwas zu machen, dass die Person halt voll versagt. Hauptsache, die Person wird schlecht gemacht. Hauptsache, die steht schlecht da und wir bekommen wieder die Aufmerksamkeit, die wir eigentlich wollen. Wenn das Herz zum Feind wird, darum soll es heute gehen. Und wir schauen uns dazu das Kapitel 19 an. Und wir wollen wieder Saul unter die Lupe nehmen. Ist total interessant. Oder genauer gesagt, wir schauen heute wie sein Herz an. Wir gehen heute einen Ticken tiefer in sein Herz hinein. Und wir starten in Kapitel 19 mit dem allerersten Vers. 1. Samuel 19, Vers 1. Da heißt es, Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Fängt knallhart an. So beginnt Kapitel 19. Aber warum? Warum soll er auf einmal sterben? Was ist passiert, dass Saul auf einmal diesen Auftrag gibt? Das Problem ist, ein Herz voller Angst und voller Neid. Und damit wir nochmal eintauchen und verstehen, warum er das sagt in Kapitel 1 oder in Kapitel 19, Vers 1, wollen wir uns mal ganz kurz nochmal angucken, was Max letzte Mal in Kapitel 18 angesprochen hat. Was passiert da eigentlich? Saul setzt David über seine Kriegsleute. Warum? Weil er super erfolgreich ist. Egal, wo Saul David hinschickt, der gewinnt alles. Der ist mega erfolgreich. Und weil er so gut ist, sagt Saul, ich setze dich über alle meine Kriegsleute. Und als dieser Krieg zu Ende ist, kommt dieses ganze Kriegsheer zurück in die Stadt. Und da sind natürlich die Leute und die feiern die. Und die werden bejubelt. Sie werden feierlich empfangen. Und dann sind da so ein paar Frauen. Und die singen was. Und die sagen, 18,7, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Und das hat gesessen. So richtig. Und damit beginnt jetzt alles. Das sind diese Worte, die sehr stark in dem Herzen von Saul anfangen zu wirken. Und Saul hört es und er wird mega zornig. Und es trifft sein Herz. Und dann heißt es in Vers 9, dass Saul von diesem Tag an neidisch auf David wird. Also hier beginnt es. Es sind nur ein paar Worte. Nur ein paar Worte, die Frauen gesagt haben. Und Max hat es auch letztes Mal gesagt, es war nicht böse gemeint. Es ist halt einfach so. Ich meine, David war im Krieg und hat die erschlagen und nicht Saul. Also das stimmt schon, was die Frauen sagen. Aber das hat eine Auswirkung. Und diese Worte, die bohren sich tief in das Herz von Saul rein. Die nisten sich da tief ein und es ist Neid. Und Saul fühlt sich so richtig heruntergesetzt, so abgesetzt. Und er merkt so, ich spiele nur noch die zweite Geige. Und Saul sieht es, die Menschen, die lieben David. Und er ist total beliebt. Und egal, wo er hingeht, er hat überall gelingen. Egal, was er macht, und der ist viel beliebter als ich. Und dann in Vers 12 lesen wir sogar, dass Saul Angst vor David hat. Das ist voll krass irgendwie. So. Der König hat Angst vor dem Hirtenjungen. Und warum? Ich denke, nicht ohne Grund. Saul bekommt auf einmal Angst um seine Stellung als König. Der sieht auf einmal seine Krone in Gefahr und ich denke, eine Situation, die wird ihm da bestimmt durch den Kopf gegangen sein, als er diese Worte gehört hat. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, an die Worte, die Samuel ihm gesagt hat, als er geopfert hat, obwohl er es nicht durfte. 1. Samuel 13, Vers 14. Ganz einschneidende Worte, die sind wichtig. 1. Samuel 13, Vers 14. Ich glaube, dass ihm diese Gedanken reinkamen. Und zwar spricht hier Samuel: Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Und ich bin davon überzeugt, dass Saul hier genau wusste, David löst mich ab. Ich glaube, Saul wusste ganz genau, hey, dieser David, das ist derjenige, von dem Samuel gesprochen hat. Das ist nämlich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das hat Saul gemerkt. Wenn wir in Vers 12 schauen, dann heißt es nämlich, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Und das ist total interessant, gell? Saul sieht es und ich kann mir richtig vorstellen, wie ihm die Worte von Samuel einfallen, der merkt so, hey, der David, der Hirtenjunge, der wird mich ablösen. Und für Saul ist jetzt ganz klar, hey, das, was Samuel gesagt hat, das trifft jetzt ein. Und er sieht seine Königsherrschaft in Gefahr und er sieht auch die nachfolgende Königsherrschaft in Gefahr von seinem Sohn. Und Saul steckt jetzt voll in der Klemme. Was macht er jetzt? Was soll er jetzt machen? Da ist nämlich einer, der ist beliebter als ich, der ist besser als ich, der hat viel mehr Gelingen, der ist furchtloser als ich. Ich meine, der hat Goliath erschlagen, hat sich keiner getraut. Und Gott ist mit ihm. Und das alles führt dazu, dass er eigentlich Angst hat, dass sich vieles in seinem Herzen breit macht und ihm ist ganz klar, hey, David muss weg. Keine Frage, David muss weg. Und es bleibt dieser eine Gedanke, wie kann ich David zu Fall bringen? Und es ist interessant, dieser Gedanke, der beginnt einfach erstmal nur damit, er sagt, okay, was könnte ich tun? Und er denkt sich so, okay, wie könnte ich David zu Fall bringen? Also entweder, das hat Max auch letztes Mal gesagt, er lässt die Philister den Job erledigen. Da schickt er den los und denkt sich so, ja, die Philister könnten den ja umbringen, aber es klappt nicht. Und dann überlegt er sich noch, ob er, und es ist auch echt mies, dass sich Saul überlegt, dass seine eigene Tochter, die er David zur Frau bekommt, ob sie ihm nicht zum Fallstrick wird. Also, Saul ist echt so richtig hinterhältig, überlegt sich so, wie kann ich David zu Fall bringen? Aber nichts davon gelingt. Und dann heißt es in Vers 29, da fürchtete sich Saul noch mehr von David, und Saul wurde Davids Feind sein Leben lang. Das sind harte Worte. Saul wurde Davids Feind sein Leben lang. Und es beginnt alles in Kapitel 18. Alles eine Aussage, ein Gedanke, der heranwächst. Und tatsächlich, ja, wenn man sich überlegt, ist es einfach nur ein Gesang der Frauen. Und Saul hatte sich bisher eigentlich ziemlich stark zurückgehalten. Wie gesagt, das waren Gedanken. Gut, er hat jetzt einmal einen Speer nach ihm geworfen, vielleicht irgendwie aus dem Effekt heraus, der böse Geist kam über ihn. Aber es blieb eigentlich hauptsächlich bei diesem Gedanken. Aber in Kapitel 19 beginnt es jetzt. Da merkt man so, hey, der Damm ist gebrochen, da hat sich viel angestaut. Und Kapitel 19, der Damm ist gebrochen und diese anfängliche Zufriedenheit und dieser Neid, die haben sein Herz voll und ganz im Griff. Und dieser Gedanke, der wächst und der wächst immer weiter und immer weiter und der nimmt immer mehr Raum im Herzen von Saul an, bis es so eigentlich aus ihm herausplatzt, bis er es nicht mehr zurückhalten kann. Und so gibt er den Auftrag, David zu töten. Aber wen macht sich jetzt Saul eigentlich zum Feind? So, da gehen wir auf den zweiten Punkt ein, das tiefer liegende Problem. Das ist jetzt nur oberflächlich, aber Saul will David töten. Aber Gott ist auf der Seite von David und er verhindert es. Und Gott ist mit David und er stellt die Menschen in seinen Weg oder in sein Leben hinein, die sich für David einsetzen. Die ganze Zeit sehen wir Menschen, die bereit sind, sich für David einzusetzen. Und einer davon ist Jonathan. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Steff hat ein Thema über diese Freundschaft gehalten. Und ich glaube, danach wollte jeder so einen Freund wie Jonathan haben. Ich fand es ziemlich cool. Das Thema war richtig einschneidend. Ich dachte mir so, hey, eine ganz besondere Freundschaft. Es war keine Facebook-Freundschaft, so, hey, willst du mein Freund sein? Es war keine Fake-Freundschaft. Nicht so Oberflächliches, sondern es war eine tiefe Freundschaft. Es war sogar eine liebende Freundschaft. Und die geht noch sehr, sehr tief. Und die geht noch eine ganze Weile und die wird noch sehr besonders. Und Jonathan ist einer von den Männern, die sich für David einsetzen. Und nachdem Saul gesagt hat, hey, David wird getötet, dann nimmt sich Jonathan, sein Vater, beiseite und dann nimmt ihn in Schutz und dann redet Jonathan mit Saul über David. Und jetzt lesen wir die Verse 4 und 5 in Kapitel 19. Wir wollen uns mal anschauen, was sagt Jonathan jetzt zu seinem Vater? Und Jonathan redete Gutes über David zu seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan und seine Taten sind dir sehr nützlich. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Das, was Jonathan hier sagt, das ist wie so ein Schwert, das in das Herz von Saul eindringt, das durchschneidet und öffnet. Das, was Jonathan hier sagt, das ist wie so ein Herzensöffner. Und wir können jetzt in das Herz eigentlich hineinschauen, weil Jonathan ein Problem aufdeckt. Der sagt hier eigentlich, hey, Papa oder so, du jagst hier eigentlich einen gerechten Mann. Du jagst hier jemand, der unschuldig ist. Du jagst jemand, der sogar bereit war, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Damals gegen den Philister, wo keiner den Mut hatte, gegen Goliath zu kämpfen. Und da war ein junger Mann, ein Hirte, der hat seine Schleuder genommen, 5 Steine, und der ist dem Goliath entgegengerannt und hat den einfach mit der Schleuder eigentlich weggefetzt. Der hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Dann heißt es, und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Ja, durch wen? Ja, durch David. Und wer steht hinter David? Gott. Das lesen wir immer wieder. Wenn Saul David hasst und wenn er gegen ihn kämpft, dann tut er das in Wirklichkeit gegen Gott. Saul kämpft hier eigentlich gegen Gott. Es geht viel tiefer, das Problem. Das Oberflächliche ist gegen David. Und er hat einen Hass, aber in Wirklichkeit kämpft er gegen Gott. Die Verse aus Kapitel 18, die wir uns gerade so, wo ich kurz immer wieder erwähnt hatte, die unterstreichen das. Saul sieht ja ganz genau, hey, Gott ist mit David, der sieht es. Und er sieht es und er kämpft trotzdem weiter. Völlig egal. Ist dir eigentlich bewusst, dass Neid in erster Linie auch immer gegen Gott gerichtet ist, wenn du neidisch bist, dass du eigentlich ein Problem mit Gott hast? Wenn du unzufrieden bist und wenn du Hass in deinem Herzen trägst, dann richtet sich das eigentlich immer erst gegen Gott. Vielleicht klagst du Gott an oder du klagst damit Gott an. Zum Beispiel, wenn einer mehr Geld hat als du und er kauft dich coole Dinge. Da kauft dich Dinge, die du auch voll gerne hättest. Und du guckst es an und denkst dir so, hey, oh, voll mies. Und dann kommt so Neid in dein Herz. Neid macht sich breit und dann klagst du eigentlich Gott an. Wenn jemand talentierter ist als du in irgendeiner Sache und Neid nistet sich in dein Herz ein, dann klagst du eigentlich Gott an. Wenn jemand in deinen Augen vielleicht hübscher ist als du und du neidisch wirst, dann klagst du Gott an. Und wenn jemand zum Beispiel eine Zusage für eine Ausbildungsstelle bekommen hat, die du auch gerne hättest, aber du hast eine Absage bekommen, und wenn deine Unzufriedenheit dein Herz erfüllt, dann klagst du Gott an. Was sagt denn ein neidisches Herz? Das würden wir so nicht sagen, aber was sagt denn ein neidisches und ein unzufriedenes Herz wirklich aus? Das Herz sagt Gott, was du mir gibst, das reicht mir eigentlich gar nicht aus. Warum geht es den anderen eigentlich immer besser als mir? Warum hat der die coole Stelle bekommen und ich nicht? So ein Herz sagt, hey Gott, eigentlich weiß ich besser, was für mich richtig ist als du. Deine Wege sind gar nicht richtig. Ich wüsste viel besser, wie meine Wege aussehen sollten. Und damit sagen wir eigentlich aus, Gott, du bist gar nicht gerecht. das, was du mir antust, das ist unfair. Und dann schieben wir Gott die Schuld in die Schuhe und sagen, Gott, ach, du willst doch gar nicht mein Bestes. Es läuft ja nicht so, wie es eigentlich laufen soll. Neid, Unzufriedenheit, Hass, ganz ehrlich, das ist doch normal in unserem Leben, oder? Das gehört doch irgendwie dazu und ich will nicht sagen, dass es in Ordnung ist. Überhaupt nicht. Ich meine, wir sind Sünder. Du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder und unsere Herzen sind egoistisch ausgerichtet. Uns geht es immer nur um uns. Und sowas, ganz ehrlich, das weiß ja jeder, das schleicht sich schnell ins Herz hinein. Und dann breitet sich das vielleicht aus. Und die Frage ist nur, was machst du jetzt zum Beispiel, wenn so ein Gedanke versucht, sich in dein Herz einzunisten? Gibst du dem Gedanken Raum zum Wachsen? Wenn es so ein Same ist, der dann in dein Herz hineinfliegt, gießt du das vielleicht noch? Lässt noch ein bisschen Sonne drauf scheinen? Düngst noch ein bisschen, damit es immer größer und größer und größer wird? Oder erkennst du das rechtzeitig und erstickst diesen Keim und lässt es gar nicht zu, dass es wachsen kann? Wenn wir uns Saul ansehen, dann geht das Ganze jetzt noch viel, viel tiefer. Wir wollen nämlich zurück zum Text gehen. Ich werde jetzt ein paar Verse überspringen und wir gehen jetzt schon in Richtung Ende, weil hier passiert was ganz Besonderes. Wir überspringen folgende Situation, einfach, dass ich es auch erwähnt habe. Saul nimmt diese Morddrohung zurück. Kurze Zeit später gewinnt David wieder einen Krieg und dieser böse Geist kommt wieder über Saul und sagt, okay, jetzt töten wir ihn. Also es beginnt alles von vorne, er wirft einen Speer nach David. Und David flieht zu Samuel. Und da befinden wir uns gerade und wir lesen mal ab Vers 19, Kapitel 19, Vers 19, was jetzt passiert. Also David flieht zu Samuel und dann heißt es wurde aber dem Saul berichtet, siehe, David ist in Najot bei Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie nun die Versammlung der Propheten weissagen sahen, und Samuel, der an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, sodass auch sie weissagten. Als dies Saul berichtet wurde, sandte er weitere Boten. Die weissagten auch. Da sandte er noch ein drittes Mal Boten, und auch sie weissagten. Da ging auch er selbst nach Rama. Und als er zu dem großen Brunnen kam, der in Secho ist, fragte er und sprach, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe in Najot bei Rama. Und er ging dorthin nach Najot bei Rama. Und der Geist Gottes kam auch auf ihn und er ging weissagend weiter, bis er nach Najot bei Rama kam. Und er zog auch seine Obergewänder aus und er weissagte sogar vor Samuel und lag ohne Obergewand da, an jenem ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man, ist auch Saul unter den Propheten. Krasse Situation irgendwie. Was mir so voll stark aufgefallen ist, dass Saul weiter gegen Gott kämpft. Voll interessant. Saul schickt Boten los. Sagt, hey, holt David. Und dann kommen diese Boten eben zu Samuel und sehen die Propheten und auf einmal kommt der Geist Gottes über die Boten und sie fangen an zu weissagen. Also das ist schon echt nicht ganz ohne. Und dann wird es dem Saul berichtet. Also ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du das so erfährst, denkst du so, wow, okay, was da passiert. Und Saul sagt so, nee, nochmal. Dann schickt er nochmal Boten los. Und da passiert dasselbe. Auch die fangen an mit dem Weissagen. Ich glaube, da würde sich da jeder schon mal nochmal Gedanken machen, so, okay, was ist da los? Und dann Saul so, hey, noch ein drittes Mal. Und auch diese Boten kommen und ja, die fangen an mit Weissagen, die sind gar nicht in der Lage, David festzunehmen. Wenn jemand weissagt, dann ist eine göttliche Botschaft, die er weitergibt, oder auch Prophezeiungen. Es ging da auch um zukünftige Ereignisse oder moralische Ermahnungen. Das ist mit Weissagung gemeint und durch Weissagung spricht Gott und er verherrlicht sich durch diese Weissagungen. Und es ist so interessant. Und obwohl Samuel mitbekommt, was mit diesen Boten passiert ist, die er in drei Wellen schickt, geht er am Ende doch selber, um David zu holen. Und all das lässt ihn irgendwie kalt, das, was er da so mitbekommen hat, was passiert ist. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Der will David haben. Und der hat weiterhin nur noch David vor Augen. Den will er nämlich umbringen. Der muss nämlich weg. Und dann demütigt Gott Saul. Und ja, der am Ende eigentlich, wir lesen nur, dass seine Obergewände ausgezogen, dass er sie ausgezogen hat. Vielleicht lag er auch nackt da. Dann lag er einfach nackt am Boden und hat geweissagt. Weil der Geist Gottes über ihn kam und Gott demütigt eigentlich den König Israels. Und alle um ihn herum, die sehen das. Also er liegt nackt am Boden und lobt Gott. Das ist schon nicht ohne. Und wisst ihr, was das Traurige ist an der ganzen Situation? Du kannst das nächste Kapitel lesen. Saul kehrt trotzdem nicht um. Und dann denkst du dir so, hä, warum nicht? Also, das ist seltsam. Und Gott zeigt ihm, hey, Saul, du kämpfst hier gegen mich. Du rennst hier nicht gegen irgendjemanden an, sondern du rennst hier gegen mich an. Und Saul, der wirkt hier wie so ein Stier, der nur das rote Tuch vor Augen hat. Der sieht nur dieses rote Tuch, nur David und alles andere ignoriert er. Ich glaube, das, was Saul hier macht, das machen wir auch. Ich glaube, wir sind oft nicht mit dem einverstanden, was Gott für unser Leben vorgesehen hat, wie er uns führt und wie er uns leitet, Dinge, die er in unser Leben hineinschickt. Und dann kämpfen wir gegen Gott, dann rennen wir gegen Gott an. Und Gott macht Saul macht ihm schmerzhaft klar, dass er eigentlich über ihm steht und sagt, hey Saul, was ist los mit dir? Du kämpfst hier völlig umsonst. Gott kommt mit Saul an sein Ziel und ich kann dir versprechen, Gott kommt auch mit dir an sein Ziel. Ich frage es nur, kämpfst du gegen Gott oder lässt du ihn die Führung übernehmen? Und jetzt haben wir so einen Blick in das Herz von Saul werfen dürfen, aber wir bekommen auch einen Blick in das Herz von Jonathan. Und das wird jetzt echt, also ich fand es sehr beeindruckend. Am Anfang bin ich gar nicht darauf gekommen, aber wisst ihr, was denn so interessant ist? Wenn wir nur ein Kapitel weitergehen, da wird Saul extrem zornig auf Jonathan. Warum? Weil er merkt, hey, Jonathan und David, die machen gemeinsame Sache. Die sind Kumpels. Und das passt dem Saul überhaupt nicht. Wenn ihr mal das Kapitel 20 aufschlagt, Vers 31, der Vers, finde ich, der hat's echt in sich, weil da vieles ausgelöst werden kann. Kapitel 20, Vers 31, da sagt Saul zu Jonathan, denn solange der Sohn Isais, und damit ist David gemeint, auf Erden lebt, kannst weder du bestehen noch dein Königtum. Also, was Saul hier sagt, ist, hey Jonathan, eine Sache ist klar, solange David lebt, kannst du gar kein König werden. Also, das ist dir verwehrt. Du wirst kein Thronfolger, solange David lebt. Und ganz ehrlich, hat nicht auch Jonathan eigentlich allen Grund, neidisch auf David zu sein? Ich glaube, wenn jemand neidisch sein dürfte auf David, dann doch Jonathan, oder? Jetzt stell dir mal vor, dein Vater hat dir deinen Traumjob klar gemacht. Der schafft in der Firma, wo du unbedingt schaffen willst. Ja, und ja, der kennt da so ein paar Typen, Vitamin B, ja. Und er macht dir den Platz klar. Und dann kommt er nach Hause und sagt, hey, Sohn oder Tochter, wart noch ein bisschen, noch ein paar Monate und dann darfst du da anfangen. Und du freust dich riesig darauf und denkst dir, hey, super. Aber was, wenn dieser Traumjob einmal auf der Kippe steht, auf einmal plötzlich, wegen einer anderen Person, die voll geeignet ist dafür, die ist voll gut, die kommt dafür auch in Frage. Aber diese Person ist dein bester Freund oder deine beste Freundin. Ja, was jetzt? Aber was, wenn dein Vater dann noch so ein bisschen was drehen könnte? Was, wenn der da schon noch so ein paar komische Dinge machen könnte, ja, dass die Person halt doch raus, also keine Chance mehr hat, aber du kommst nicht herein. Was dann? Was, wenn dein Traumjob so auf der Kippe steht und du merkst, hey, boah, was mache ich jetzt? Also mein Vater könnte schon dafür sorgen, dass die Person abgesägt wird, also gar nicht mehr in Frage kommt. Wie würde es dir da gehen? Was würdest du tun? Warum ist Jonathan nicht neidisch? Warum? Er hat ein in Gott zufriedenes Herz. Das ist total wichtig. Ich glaube, auch Jonathan erkennt, dass David König wird. Ich bin davon überzeugt, dass David es gemerkt hat. Wir gehen nur 4 Kapitel weiter, Kapitel 23, Vers 17. Das hat auch, glaube ich, letztes Mal Max erwähnt. Da sagt es sogar Jonathan. Da sagt Jonathan: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel. Und ich will der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Und es ist voll interessant, beide wissen das. Saul und Jonathan wissen beide, dass David Thronfolger wird. Aber Jonathan, der macht Platz für David. Der akzeptiert den Willen Gottes. Wenn der Dirigent seine, so stelle ich es mir vor, seine Geigenspieler holt, der ruft die alle zusammen und fragt, hey, wer ist bereit, die zweite Geige zu spielen? Dann wäre Jonathan der Typ, der aufsteht und sagt, hey, ich mach's. Ich bin bereit, es zu machen. Ich hatte mich nie mit dem Thema der zweiten Geige beschäftigt, aber jetzt habe ich es mal getan, was mich interessiert hat. Warum ist die so unbeliebt? Ist sie denn wirklich so uninteressant? Da habe ich mir ein paar Informationen dazu eingeholt und es ist total interessant geworden. Tatsächlich ist die zweite Geige überhaupt nicht unwichtig. Die ist super wichtig. Warum? Die zweite Geige ist im Orchester unverzichtbar. Sie spielt oft die Begleitstimmen. Sie ist für die Harmonien und für die rhythmischen Akzente da. Die zweite Geige schafft harmonische Spannungen, also das, was die Musik eigentlich erst interessant macht. Und ohne diesen Klangteppich, was die zweite Geige macht, ohne diese Vielfalt, was die zweite Geige schafft, wäre die Melodie der ersten Geige, so heißt es, einfach nur dünn und leer. Ohne die zweite Geige ist die erste nichts. Und ich finde es so interessant. Jonathan oder für Jonathan steht der Wille Gottes über dem seines eigenen Vaters. Und er ist bereit, sich zu unterordnen. Das ist voll krass. Er sagt so, hey Jonathan, David steht uns im Weg. Und dein Platz als Thronfolger, der wackelt. Und Jonathan sagt, er ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und Jonathan wirkt nie unzufrieden. Der ist nie neidisch. Auch später nicht, als sein Vater ihn sogar noch unter Druck setzt und so ein bisschen Öl ins Feuer gießt. Ja? Da hält er zu David. Der hält zu der Entscheidung Gottes. Und Jonathan unterstützt David bis zu seinem eigenen Tod. Jonathan setzt sich voll ein. Warum ist Jonathan so zufrieden, könnten wir uns fragen. Warum eigentlich? Ich glaube, weil er Gott kannte. Ich glaube, Jonathan kannte Gott sehr gut, weil Gott auch durch ihn gewirkt hat. Denken wir nur mal an Kapitel 14, wo Jonathan und der Waffenträger einfach zu zweit den Vorposten der Philister angreifen. Und was Gott dann tut, der vernichtet eine ganze Armee der Philister, nur weil Jonathan Gott vertraut hat. Ich glaube, Jonathan ist auch so zufrieden, weil er auch weiß, hey, auch mein Freund David, der liebt Gott. Das ist so eine Gemeinsamkeit, die hat auch Steff nochmal sehr stark hervorgehoben. Wenn du dir mal Zeit nimmst und so einfach mal tief in dein Herz hineinschaust, blick mal, wo ist da Unzufriedenheit? Wo ist da vielleicht Neid? Wo hat sich Neid und Unzufriedenheit breit gemacht? Was denkst du passiert, wenn du dein Herz mit all dem Neid, mit der Unzufriedenheit, vielleicht auch mit dem Hass, Gott unterordnest, dem Willen Gottes unterordnest? Wenn du zufrieden bist, wie du aussiehst, wenn du zufrieden bist mit der Begabung, die du bekommen hast, auch wenn es vielleicht nicht die ist, wo du dir gewünscht hast, welche Auswirkungen hätte das? Wenn du zufrieden bist mit deiner Ausbildungsstelle, die du jetzt bekommen hast, wenn du zufrieden bist mit dem Job und mit deinem Gehalt, wenn du zufrieden bist mit dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Ich möchte euch kurz so erzählen, wie es bei mir damals lief. Das ist schon lange her. Als ich damals meine Ausbildung begonnen habe, da haben die meisten meiner Freunde eigentlich studiert. Oder die haben, ich glaube, das hieß damals, ich weiß nicht, ob es noch gibt, 9 plus 2 gemacht, 9 plus 1, also sind dann noch zur Schule gegangen. Und ehrlich gesagt, am Anfang dachte ich mir so, ja cool, gehst halt arbeiten. Und es hat aber nicht lange gedauert, dann bin ich voll neidisch geworden. Also richtig. Da hat sich so eine richtige tiefe Unzufriedenheit in meinem Herzen breit gemacht. Und ich kam mir einfach nur dumm vor irgendwann, weil ich gemerkt habe, hey, die anderen machen weiter. Ich nicht. Ja, die machen weiter. Die machen was Besseres. Die haben bestimmt später viel bessere Jobs, weil die in der Schule weitermachen. Ja, die haben bessere Jobs und die werden später viel besser verdienen. Die können jetzt noch richtig chillen. Ja, die sind in der Schule oder haben Semesterferien. Ja, 6 Wochen Semesterferien. Das ist schon nicht ohne. Und dann ich bin der Dumme, der in der Maschine steht und arbeitet. Und ich stehe so, hä, für was? Und ich muss euch ehrlich sagen, es hat mich voll lange begleitet. Und ich bin total unzufrieden an meiner Maschine gestanden, auch im Sommer, ich habe geschwitzt, weil es so heiß war. Jeder, der in so einer Halle arbeitet, mit Maschinen, der weiß, wie das ist. Furchtbar. Und denkst dir so, hä, meine Kumpels sind im Freibad. Und ich bin hier in der Maschine. Und das war einfach doof. Und ich war total unzufrieden. Aber, und obwohl es mich lange Zeit begleitet hat, hat Gott diese Zeit genutzt, um an meinem Herzen zu arbeiten. Und irgendwann, über eine längere Zeit, hat Gott mir auch eine tiefe Zufriedenheit über meine Situation geschenkt. Und irgendwann hat Gott mir gezeigt, hey Michi, du bist genau da, wo du sein sollst. Das ist dein Platz. Ich habe mich woanders gesehen. Ich habe mir auch überlegt, hey, soll ich meine Ausbildung abbrechen? Soll ich dann vielleicht wieder zur Schule gehen, so wie die anderen? Soll ich studieren, obwohl es mir nicht liegt? Aber dann ja, denken die vielleicht andere, die will ich wieder klüger und so. Und dann war ich voll unruhig. Ich dachte mir, was soll ich machen? Und dann hat Gott mir gesagt, hey Michi, genau da gehörst du hin. Da ist dein Platz. Du bist genau da, wo du sein sollst. Und als ich das so verstanden hatte, bin ich total glücklich geworden. Weil ich gemerkt habe, hey, ich muss nicht neidisch sein, nicht unzufrieden, ich muss niemanden hassen, weil Gott auf meiner Seite ist. Und Gott kümmert sich um seine Kinder und er führt uns Wege, die wir vielleicht nicht so cool finden, aber die richtig sind. Und vielleicht hast auch du mit solchen Gedanken zu kämpfen. Ich kann nicht in dein Herz hineingucken, ich weiß es nicht. Und du kannst es wie Saul machen. Du kannst zulassen, dass Neid in dein Herz kommt und sich ausbreitet, dass es immer größer wird, dass aus diesen Gedanken immer mehr wird, dass es wächst und Hass und Unzufriedenheit wird und dass sie dein Herz voll und ganz einnehmen und dass du gegen Gott kämpfst. Oder du kannst Buße tun, du kannst umkehren und du bringst diese Gedanken vor Gott und lässt dein Herz von ihm heilen. Amen.